MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Deutschland rüstet auf. Das Bild von einer veralteten Bundeswehr ist schon lange nicht mehr aktuell. Das sagt auch Brigadegeneral Thomas Hambach. Er ist Leiter des Landeskommandos Bayern. Das ist die oberste Behörde der Bundeswehr im Freistaat. Verändern, sagt er, muss sich aber auch die Gesellschaft. Und dabei können Kirche und Glaube helfen. Wir haben ihn in der Kaserne besucht.
Seit den 90ern hat es in Europa keinen Krieg mehr gegeben. Bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine 2022. Für viele Deutsche ist die angespannte Weltlage eine ganz neue Situation. Um widerstandsfähig zu sein, müssen wir auch auf gesellschaftlicher Ebene stärker werden. Das findet Brigadegeneral Thomas Hambach. Und laut ihm müssen wir alle eins lernen.
Dass es eben auch darum geht, sich um den Nachbarn zu kümmern. Dass es darum geht, sich für die Demokratie einzusetzen, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Freiheit, in der wir leben, die eben kein Zuschauersport ist.
Sich gemeinsam für die Demokratie einsetzen, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ob in der Nachbarschaft, im Sportverein oder eben in der Kirche. Hambach hofft, dass sich wieder mehr Menschen engagieren. Außerdem
sind die Kirchen ja genau die Institutionen, die genau das in ihrem Programm drin haben, die sich um den Zusammenhalt kümmern, die sich um das Engagement Einzelner für die Gesellschaft kümmern und dies ja auch vorleben durch das, was sie in die Gesellschaft einbringen.
Aber Kirche und Krieg? Das Bild von einem Soldaten passt auf den ersten Blick nicht so wirklich mit dem christlichen Glauben zusammen. Auf der einen Seite Gewalt, auf der anderen Barmherzigkeit. Hambach meint, das schließt sich nicht aus.
Letztlich ist das doch genau die Führungsphilosophie, mit der wir groß geworden sind und die wir immer noch praktizieren und lehren, nämlich die innere Führung. Die innere Führung bezieht sich direkt auf die Grundwerte des Grundgesetzes und da ganz voran dem Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Unsere Verfassung fußt ja im Prinzip auf dem christlichen Wertekanon. Da kommt er ja her.
In schwierigen Lagen kann sich der Brigadegeneral an diesem Glauben orientieren. Auch ganz praktisch.
Ich sehe ihn als Hilfestellung und dann kann ich in mich gehen und sagen, wenn ich so eine Lage habe, werde ich dem jetzt gerecht, diesem Problem oder diesem Menschen, der vor mir sitzt? Ist das jetzt wirklich gerecht, was ich mache? Wie würde ich denn gerne behandelt werden? Da kann einem der Glauben weiterhelfen. Es ist direkt anwendungsbezogen.
Brigadegeneral Hambach macht deutlich, wir werden nur zusammen widerstandsfähig. Gegen Krisen wie den Krieg. Kirche und Glaube können da eine wichtige Rolle spielen. Lilly Kricker fürs MKR. Das Münchner Kirchenradio.
Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und seit der Eskalation im Nahen Osten ist auch die Bedrohungslage für Deutschland angestiegen. Da sind sich Politiker, Militär und Wissenschaftler weitgehend einig. Nicht nur die Gesellschaft muss sich mit der wachsenden Bedrohung auseinandersetzen, auch die Seelsorge braucht Antworten, um weiterhin für die Soldatinnen und Soldaten da zu sein. Das sagt auch der deutsche Militärbischof Franz Josef Overbeck.
Das kann man erstens daran sehen, dass die Militärseelsorge zu reagieren hat auf den Versuch des Verteidigungsministers und der anderen Verantwortlichen im Militär, wesentlich mehr Rekruten und mehr junge Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen für den Dienst als bisher. Und zweitens, dass die Herausforderungen sich damit sowohl für uns in der Seelsorge ändern, im Blick auf die mögliche Begleitung von Soldaten und Soldatinnen in anderen Kampfeinsätzen, von denen bis heute Gott sei Dank noch nicht die Rede ist. Und auf der anderen Seite natürlich im Blick auf die Reflexion, auf die ethischen Fragen, die sich bei der Benutzung von vielen digitalen Systemen, auch Kampfsystemen oder auch all den Perspektiven, die durch den Cyberwar, der ja Tag für Tag auch jetzt schon tobt, ergeben.
Auch bisher waren deutsche Soldaten und Soldatinnen an Krisenherden eingesetzt, aber in wesentlich geringerem Umfang, als das in Zukunft sein könnte. Mehr Soldaten an mehr Kriegsschauplätzen bedeutet auch erhöhte Anforderungen an die Seelsorge.
Es gibt einen ganz einfachen Grundsatz. Wir, die Militärseelsorge, sind da, wo die Soldaten sind. Und das ist dann ganz gleich, in welchen Einsätzen sie sind. wenn sie uns erbitten und wenn sie darauf Wert legen, dass wir kommen, sind wir da. Das ist Kirche und das ist Seelsorge und gleichzeitig eben auch Hilfe im ethischen Sinne der Reflexion auf die Einsätze, die dann zu tätigen sind.
Das heißt aber auch, wenn mehr Soldaten im Einsatz sind, stehen nicht automatisch mehr Seelsorger zur Verfügung. So wie Seelsorge in den Pfarrgemeinden fehlen, so auch im militärischen Bereich. Dabei ist der Bedarf ungebrochen, sagt Militärbischof Overbeck.
So gibt es eben Untersuchungen, die bis dahin gehen, zu sagen, dass 90% aller Soldatinnen und Soldaten auf unterschiedlichsten Ebenen mit der Militärseelsorge, eben evangelisch-katholisch oder jüdisch, in Kontakt treten, auch wenn nur ungefähr 50% aller deutschen Soldatinnen und Soldaten überhaupt einer Kirche angehören oder einige wenige eben der jüdischen Glaubensrichtung.
Daneben gibt es auch etwa 2.000 bis 3.000 muslimische Soldatinnen und Soldaten, die katholischen und evangelischen Seelsorger bewusst aufsuchen oder an muslimische Geistliche außerhalb der Bundeswehr weitervermittelt werden. Erst seit Anfang des Jahres wird ein Stamm von muslimischen Militärseelsorgern aufgebaut. Im Übrigen habe die Seelsorge für alle in der Vergangenheit immer gut funktioniert, sagt der Militärbischof.
Weil es um menschliche Fragen geht, die ja bekanntlich in allen Religionen die gleichen sind. Wenn es um Not und Tod, wenn es um Leid und um Trauer geht, wenn es auch um ethische Fragen geht. Und von daher gesehen sind wir durch die jetzt langen Jahre in der Militärseelsorge, die katholische Militärseelsorge gibt es genau in diesen Wochen 70 Jahre, deutlich zeigen, aber die evangelische ja auch und auch die junge jüdische tut das Gleiche. Wir sind den Soldaten da nahe, wo sie ihre Lebensfragen haben, beziehungsweise wo wir ihnen beistehen und helfen können, wie es sich in der Kirche gehört.
Wenn aber im Kriegsfall alle Seelsorger militärische Einheiten begleiten, hat das auch einen Effekt für Kirche und Seelsorge im Hinterland.
Auf der anderen Seite wird das aber auch bedeuten, sollten solche Kämpfe wirklich stattfinden, dass es eine andere Herausforderung geben wird für die Diözesen und für die anderen Formen von Seelsorge, die in diesem Sinne angesichts der Kämpfe dann im Hinterland dafür sorgen müssen, dass entsprechend die Trauernden begleitet, die Toten begraben und eben die Seelsorge geleistet werden kann.
Etwa 200 Seelsorger hat die Bundeswehr insgesamt für alle Religionen. Und deshalb brauchen an der Front wie daheim Militärseelsorger und Seelsorgerinnen noch bessere Qualifizierungen und müssen noch stärker in militärische Strukturen eingebunden werden. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Bei unserem Thementag geht es heute darum, wie Deutschland mit den Kriegen in Europa umgeht. Wir haben mit einem Militärseelsorger gesprochen, der selbst bereits in Krisengebieten den Soldaten beigestanden hat. Wolfgang Reischel arbeitet im Bistum Regensburg und war auf Auslandseinsätzen, unter anderem in Jordanien. Er sagt, die Lage ist auch für Deutschland sehr viel bedrohlicher geworden. Und genau deshalb muss sich die Militärseelsorge erneuern.
Wir hatten das ja alles im Kalten Krieg gut vorbereitet. Also für die Militärseelsorger Begleitsoldat plus entsprechendes Fahrzeug. Aber in den 90er Jahren ist all das plötzlich, ich sag's mal, geschreddert worden. Wir waren ja von Freunden umgeben und jetzt müssen wir uns auf die neue Situation anpassen und schauen, was fehlt uns noch, was müssen wir noch nachsteuern. All das muss jetzt neu gedacht, muss geplant werden. Wie kommuniziere ich? Mein Smartphone wird an der Front völlig untauglich sein, ebenso mein Diensttelefon, denn die gegnerische Funkaufklärung wird mich dadurch sofort orten können und entsprechende Maßnahmen gegen mich einleiten.
Die Militärseelsorger müssen sich darauf einstellen, dass ihre Sicherheit bedroht ist, dass sie wochenlang an der Front im Dienst sind. Vor ein paar Monaten haben sie sich mit ukrainischen Kollegen zum Erfahrungsaustausch getroffen. Pfarrer Reischel selbst hat seine ersten Fronterfahrungen in Jordanien gesammelt, als der 12-Tage-Krieg ausbrach. Der Einsatz im Kriegsgebiet hat ihn geprägt.
Aus persönlicher Sicht hat sich bei mir geändert, dass ich eigentlich nichts mehr aufschiebe, sondern das, was ich mir vornehme und wenn es möglich ist, versuche ich es zeitnah auch zu machen. Also ich sage nicht mehr, wenn ich einmal Urlaub habe, dann werde ich dieses Buch lesen, sondern wenn es Zeit ist, mache ich es jetzt.
Leben im Hier und Jetzt und in dem Bewusstsein für die Soldaten da sein zu müssen. Pfarrer Reischel hat im Feldeinsatz immer ein offenes Ohr für sie.
Was bei uns immer ist, nach jedem Gottesdienst gibt es ein Kirchencafé. Also man geht nicht auseinander, sondern man trifft sich noch zu einem Gespräch. Dann müssen Sie oder dürfen Sie als Militärseelsorger an allen Lagebesprechungen teilnehmen. Während des 12-Tage-Kriegs gab es am Tag 2 bis 3 Lagebesprechungen.
Und die Militärseelsorger müssen sich dann um wesentlich mehr Soldaten kümmern. Im ersten Quartal 2026 traten 20% mehr Rekruten in die Bundeswehr ein als im gleichen Zeitraum 2025. Pfarrer Reischl macht dabei interessante Beobachtungen.
Was ich in letzter Zeit festgestellt habe, nachdem die Zahl der Rekruten sehr stark bei uns zugenommen hat und die Rekrutengruppen also dadurch größer werden, die wir bei unserem lebenskundlichen Unterricht haben, steigt plötzlich bei diesen jungen Leuten die Nachfrage nach Bibeln. Also was wir vor einem Jahr hatten, dass man sich zwar die eine oder andere Informationsschrift von uns mitgenommen hat, aber die Nachfrage nach Bibeln eher gegen Null tendierte, steigt diese plötzlich.
Das Interesse am Glauben ist da, das an der Institution Kirche weniger. Er als Militärseelsorger wird aber eher als Teil der Bundeswehr, denn als Teil der Einrichtung Kirche gesehen. Mit mehr Soldaten in den Streitkräften steigt aber nicht automatisch die Zahl der Seelsorger. In einem zukünftigen Kriegsfall werden Militärseelsorger wahrscheinlich zur Gänze im Kriegsgebiet sein.
Und auf die Gemeinden zu Hause kommen jetzt völlig neue Aspekte zu. Also das, was wir normalerweise auch machen, wenn ein Bundeswehrangehöriger stirbt, das Überbringen von Todesnachrichten, das werden Aufgaben sein, die auf die, ich sag's mal, zivile Gemeinde übergehen werden. Und vor allem müssen die zivilen Gemeinden lernen, mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten. Also vor allem auch mit den Heimatschutzkräften.
Verwundete Soldaten der Bundeswehr und Kriegsgefangene, nur 2 der Themen, die seelsorgerlich in den zivilen Pfarreien hierzulande koordiniert und geplant werden müssen. Und die Zeit drängt, sagt Pfarrer Reischl. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Die Natur, die explodiert jetzt ja gerade wieder. Es ist Frühling und auch wenn das Wetter manchmal noch nicht so läuft, wie es sein soll, es ist doch nicht schöner, wenn die Sonne draußen ist, einfach rauszugehen und zu genießen. Wer dann in Bayerns Wäldern unterwegs ist und ein bisschen die Augen offen hält, der sieht aber, dem Wald, dem geht es gar nicht gut. Deswegen wird jetzt umgebaut. Wie? Das hat sich Maria Ertl im Kirchenwald bei Förster Thorsten Ehnler angeschaut.
Wir haben jetzt hier im Altholz, wo es noch sehr schattig ist, einen Zaun gebaut und pflanzen wir hier eine kalabrische Weißtanne im Versuch, wie die mit unseren Gegebenheiten hier zurechtkommt.
Denn die letzten Jahrzehnte haben die Fichte, einen unserer Hauptbäume in den Wäldern, sehr gestresst. Und so ist Thorsten Ehnle auf der Suche nach Ersatz. Neben der kalabrischen Weißtanne kommen zum Beispiel auch die Orientbuche oder die Libanonzeder in unseren heimischen Wald. Ein wichtiges Kriterium dabei.
Man ist hier in Versuch mit Baumarten aus trockeneren Regionen, die aber zugleich auch eine Trockenresistenz und mit einem Spätfrost gut zurechtkommen, weil den werden wir zukünftig auch immer wieder haben.
Hier steht nicht die Wirtschaftlichkeit, sondern die Waldgesundheit im Vordergrund. Ein Kirchenwald kann und sollte sich so etwas leisten, findet Thorsten Ehnle.
Wir haben als Kirche vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion, federführend voranzugehen, mit Baumarten zum Arbeiten, die vielleicht zunächst noch nicht so wirtschaftlich sind, aber die mittelfristig für den Klimaumbau sehr, sehr wichtig sein können, die regional die Fichte ersetzen können und die auch ökologisch hier wertvolle Dienste verrichten kann.
Die Setzlinge der kalabrischen Weißtanne sind zwar schon 5 Jahre alt, aber gerade mal 15 Zentimeter hoch. Was zeigt, den Wald so umzubauen, dass er mit weniger Wasser und mehr Hitze klarkommt, ist ein Projekt auf Jahrzehnte. Dann wird sich zeigen, ob die kalabrische Weißtanne in Bayern ein neues Zuhause gefunden hat. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
Der Osterurlaub ist seit dieser Woche vorbei und die meisten Schokohasen, die sind auch verputzt. Aber heißt das auch, dass Ostern vorbei ist? Wir haben nachgefragt bei Pfarrer Rainer Maria Schießler.
Ostern ist jetzt angegangen am Ostersonntag. Es dauert 50 Tage. Am 40. Tag feiern wir Christi Himmelfahrt. Das ist dann die Entsprechung zu 40 Tagen Fastenzeit. Und 10 Tage später feiern wir Pfingsten. Und das ist der 50. Ostertag.
Also, wir haben noch ganz lange die Chance, die Schokohasen zu essen. Und die Osterdeko, die darf auch noch eine Weile stehen bleiben. Gott sei Dank. Aber können wir für uns eigentlich auch was mitnehmen? Also auch über diese 50 Tage hinaus?
Ostern schafft Bewegung. Ostern stellt alles auf den Kopf. Ostern schafft eine ganz neue Welt. Warum? Weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Und wenn Ostern mehr ist als nur Zuhören und Verstehen, sondern ein wirkliches Begreifen, wenn diese Botschaft vom Hirn ins Herz und damit in die Beine kommt, dann gerät die Welt in Bewegung, und zwar im positiven Sinn. Menschen gehen aufeinander zu und suchen füreinander das Leben und bleiben nicht beim Tod stehen.
Und diese Aufbruchsstimmung und diese Hoffnung, die können wir doch das ganze Jahr über gebrauchen. Also feiern Sie die Osterzeit und nehmen Sie dieses Gefühl dann weiterhin mit. Schaut man in ein Klassenzimmer und zählt so durch, dann ist statistisch gesehen jedes 6. bis 7. Kind gefährdet von Armut. Ganz konkret bedeutet das bei uns hier in Bayern nicht unbedingt Hunger. Aber Armut wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Also keine eigenen Freizeitangebote, weniger Ruhe zum Lernen und oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Im Hasenbergl gibt es für diese Kinder und Jugendlichen im wahrsten Sinne des Wortes einen Lichtblick.
Die Betreuungseinrichtung Lichtblick Hasenbergl war auch für Aisha Akrin eine riesengroße Stütze. Heute mit Mitte 20 arbeitet sie in der Finanzbranche. Doch ihre Kindheit war geprägt von Sorgen und Einschränkungen.
Sehr bedrückend, anstrengend. Man lernt als Kind, dass man halt weniger hat, und man lernt es schnell zu verhüllen, zu verstecken für einen selber, weil man halt keine angreifbare Fläche bieten möchte, aber auch für die Eltern, weil man nicht möchte, dass die Eltern weniger gesehen werden oder verurteilt werden.
Hilfe fand Aisha früh im Lichtblick Hasenbergl, eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge. Mit 8 Jahren kam sie zum ersten Mal dorthin und besuchte dort nach der Schule den Hort.
Der Lichtblick Hasenbergl hat mir sehr viel gegeben, unter anderem einfach eine bunte Welt, eine andere Perspektive. Hat für mich Türen geöffnet, Kontakte gegeben, die ich halt eben so in dem Raum nicht hätte haben können. Aber auch an sich einen Raum, um mich einfach frei zu entfalten. Und vor allem der Fokus lag an mich, das heißt zu schauen, wie es mir gut geht und was ich brauche, um halt wachsen zu können, um mein Potenzial einfach zu erkennen und darauf aufzubauen.
Eine ihrer wichtigsten Ansprechpartnerinnen war von Anfang an Sozialpädagogin Dörte Fries, die pädagogische Leitung im Lichtblick Hasenbergl. Sie betont, Armut darf Kinder nicht länger ausschließen und benachteiligen.
Dass ein Leben in Armut einfach machbar wird. Und das ist tatsächlich die Belastungen so weit auszugleichen, dass die Kinder halt einfach ihre Chancen nutzen können. Weil es sind einfach wunderbare Menschen, es sind wunderbare Potenziale. Und ich wünsche es für die Kinder, Jugendlichen, ich wünsche es aber vor allem für unsere Gesellschaft, dass wir alle gemeinsam leben und dass sie ihre Chancen nutzen können.
Heute gibt Aisha ihr Wissen und ihre Erfahrungen als Mentorin oder bei Vorträgen und Workshops weiter. Ihre wichtigste Botschaft an Kinder und Jugendliche, die in ähnlichen Situationen aufwachsen, ist,
an sich zu glauben, zu erkennen, dass sie nicht Schuld daran haben, dass sie Armut erleben, auch zu erkennen, dass oftmals die Eltern auch keine andere Wahl haben und deren Bestes versuchen, offen darüber zu sprechen, sich nicht zu schämen, Hilfe zu suchen. Und man ist nicht dumm, sondern einfach, es ist, wie es ist, und man kann nur schauen, dass man halt eine andere Welt schafft.
Und dabei hat Aisha der Lichtblick Hasenbergl geholfen, denn der hat ihr den Weg in eine andere Welt geebnet. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Wer mehr über Aisha und den Lichtblick Hasenbergl erfahren möchte, einfach reinhören bei Total Sozial. Sie finden die Sendung online auf innehalten.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
MKR. MKR. Das Kirchenradio.
In unserem MKR-Filmtipp blicken wir in dieser Woche auf den heimischen TV-Bildschirm. Im bayerischen Fernsehen läuft nämlich aktuell die 2. Staffel von Himmel, Herrgott, Sakrament über einen unkonventionellen katholischen Priester. Die Vorlage für diesen ist natürlich der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler. Und um was es in der 2. Staffel geht,
Das verrät jetzt mein Kollege und Filmexperte Klaus Schlauk.
Frau oder Kirche? TV-Pfarrer Hans Reißer muss sich für eines entscheiden. So fordert es nämlich sein Chef, der Kardinal. Doch der Pfarrer will keine Wahl treffen und so kommt es in der neuen Staffel von Himmel, Herrgott, Sakrament wieder zu vielen Turbulenzen.
Ich habe ihm gesagt, dass wir zusammenbleiben und dass er bei dem Pfarrer bleibt.
Hast du ihm das so gesagt?
Ja, weil ich dich liebe.
Pfarrer Reißer, entscheide dich. Lass die Finger von dieser Frau und kehre zu deinem Priesteramt und zu deinem Keuschheitsgelübde zurück.
Ich habe mein Keuschheitsgelübde nicht verletzt. Das glaubt doch kein Mensch nicht.
Ich erwarte einfach mehr von einer Beziehung zum Mann. Und das gibst du mir nicht. Das akzeptiere ich, aber lieben kann ich damit nicht.
Die 6 neuen Episoden von Himmel, Herrgott, Sakrament sind aktuell als Doppelfolgen am Freitagabend im bayerischen Fernsehen oder in der ARD-Mediathek zu sehen. Die erste Staffel der Reihe, deren Titel auf ein Buch des Münchner Pfarrers Rainer Maria Schießler zurückgeht, war vor 3 Jahren ein Erfolg für Serienschöpfer Franz Xaver Bogner und erreichte teils über 1 Million Zuschauer. Auch in der neuen Staffel steht Pfarrer Reißer, gespielt von Nockerberg-Prediger Stefan Zinner, wieder vor vielen neuen Herausforderungen. Neben seiner komplizierten Liebesbeziehung setzt er sich weiter unermüdlich für seine Gemeinde ein. Er nimmt syrische Flüchtlinge in seiner Kirche auf, unterstützt die Schwester des Kardinals bei der Segnung mit ihrer Partnerin und muss sich selbst seiner Vergangenheit stellen, als er seinen Vater neu verheiraten soll. Zudem übernimmt der Pfarrer eine Selbsthilfegruppe für Ex-Kriminelle. Gedreht wurde übrigens in den Münchner Kirchen St. Margaret und St. Korbinian. Und auch einen Cameo-Auftritt von Pfarrer Schießler gibt es natürlich wieder. Er spielt diesmal den Chef vom Nordfriedhof. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Die Altöttinger Kapuziner, die laden wieder zum Bruder-Konrad-Fest ein. Gefeiert wird der Heilige im Marienwallfahrtsort am letzten Aprilwochenende. Höhepunkt dabei ist die Orchestermesse am Sonntag, den 26. April. Ehrengast und Prediger ist Erzbischof Franz Lackner aus Salzburg. Bruder Marinus Patzinger aus Altötting, der weiß mehr darüber. Sagen Sie, es geht ja um Bruder Konrad, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Er wird aber trotzdem als ein moderner Heiliger bezeichnet. Was kann er uns denn heute sagen?
Ja, ich nenne ihn auch einen modernen, einen zeitgemäßen Heiligen, weil ich ihn bewundere dafür, dass er einerseits so seine Aufgaben gut erfüllt hat. Also er war einfach ein Mensch seiner Zeit zunächst, fleißig, geerdet, ist nicht weit rumgekommen, nichts Sensationelles, so gut wie keine Ablenkung, dafür kann er jetzt nichts. Aber er hat eben sich bewusst ausgerichtet so auf ein religiöses Leben, auf ein Leben, wo bedürftige Menschen wichtig waren. Er war ein Christ im Alltag, so hat es mal ein früherer Bischof gesagt. Das bewundere ich und ich sehe ja, wie wir jetzt in unserer Zeit auch darunter leiden, was alles möglich ist, was uns alles beschäftigt und bindet und stresst. Also so bei sich zu sein, gesammelt zu sein, sich klar zu entscheiden, einen Weg zu gehen, dafür steht Bruder Konrad.
Eine besondere Rolle, die spielt ja im Zusammenhang mit Bruder Konrad die Reliquienverehrung. Es gibt da zum Beispiel auch Prozessionen. Das klingt jetzt für viele vielleicht eher seltsam, aber worum geht es da?
Ja, wenn ich Gruppen führe, vor allem Kinder, und zeige ihnen das Grab des Heiligen, dann sehen sie diese Figur und in dieser Figur gibt es eine Metallbox. Da sind in Stoff gehüllt, versiegelt die Gebeine des Heiligen. Separat das Haupt, das verstehen manche schon nicht, das Haupt ist der Kopf, der Totenkopf quasi, aber mit Stoff umhüllt, schön verziert, so wie das üblich war. Ich erkläre das dann so, wenn ich Fan bin von irgendjemand, ob das Musikbranche oder Fußball ist, dann möchte ich gerne von dem was haben. Das erlebe ich heute auch. Die Leute wollen etwas, was an diese Person, diesen Ort erinnert. Natürlich können wir nicht kleine Reliquien, Knochenstücke herschenken, aber wir pflegen diese Tradition bei der Prozession, tragen das Haupt und wir segnen die Leute, die da sind und mitfeiern mit Reliquien, da ist diese Fingerreliquie, wo er den Rosenkranz trug. Manche ja, finden das skurril, manche fühlen sich das sehr persönlich angesprochen. Einfach diesem Menschen, der so in der Nähe Gottes ein geglücktes Leben geführt hat, fühlen sie sich nahe. Das wollen wir ihnen vermitteln.
Ich habe eben schon gesagt, Ehrengast und Prediger ist Erzbischof Franz Lackner aus Salzburg. Welchen Bezug hat er denn zum Heiligen?
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht genau. Ich habe ihn eingeladen und freue mich, dass er kommen wird, weil das ist quasi Nachbarschaft. Geschichtlich verbindet Salzburg mit Altötting einiges. Und er ist eben Franziskaner von Haus aus. Und wir haben das Franziskusjubiläum. Ich denke, er kann mit so einem Bruder Konrad etwas anfangen. Und ich freue mich, dass er kommt. Ich lasse mich überraschen.
Ja, und dann gibt es ja auch noch eine schöne Tradition, das gesellige Zusammentreffen am Basilika-Vorplatz, auch mit Bruder Konrad Weckerl. Ist das eine Art symbolischer Verweis auf die Pfortentätigkeit des heiligen Bruder Konrad?
Das will es sein, ein symbolischer Verweis, ja, aber ich halte es auch generell für wichtig, dass Menschen nicht nur hierher kommen, um einen schönen Gottesdienst zu konsumieren, so Orchestermesse oder eine gute Predigt und dann sofort wieder gehen, sondern dass Menschen ins Gespräch kommen, dass man sich einfach so erlebt. Die Gespräche sind kunterbunt und die Idee mit den Konrad Weckern, die liegt schon einige Zeit zurück. Ich war selber Bäcker und klar, miteinander essen und trinken, das verbindet einfach. Und das ist die schlichte Idee, Gemeinschaft zu erfahren.
2026 steht ja auch im Zeichen des 800. Todestag von Franz von Assisi. Wie passen denn die beiden zusammen?
Die passen gut zusammen. Was manche nicht wissen, sind wir Kapuziner sind ein Franziskusorden. Es gibt drei männliche Zweige, braunen Franziskaner, die Konventualen mit schwarzem Ordensgewand und wir Kapuziner. Wir haben den Franziskus quasi als Gründer, als Impulsgeber und Bruder Konrad, so wird in der Litanei auch formuliert, ist ein treuer Sohn des heiligen Franziskus. Also ich entdecke da eine ganze Reihe von Haltungen, die da ganz stimmig sind und auch vor das so bei diesem Fest so ein bisschen rüberzubringen.
Danke, Bruder Marinus. Das waren Informationen rund um das Bruder-Konrad-Fest in Altötting. Das findet am 25. und 26. April statt. Servus an diesem Mittwoch hier bei uns im MKR, das Kirchenradio. Wir blicken jetzt wieder in unser aktuelles Magazin Innehalten und das machen wir gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim Burkhardt. Hallo Joachim.
Hallo Katharina.
Die Welt, die scheint ja aus den Fugen zu geraten. Kriege, Krisen, Unsicherheit, vieles wirkt instabiler als noch vor wenigen Jahren. Du hast mit einem Brigadegeneral gesprochen, Thomas Hambach ist sein Name, und zwar über die aktuelle Sicherheitslage. Er ist Kommandeur des Landeskommandos Bayern. Wie schätzt er denn die Lage ein?
Ja, es war sehr spannend, mal mit einem echten General über die Dinge zu sprechen, die wir tagtäglich in den Nachrichten hören. Und er hat da frank und frei erzählt, dass er die Lage durchaus als ernst einschätzt, also insbesondere was Osteuropa und die russischen Aktivitäten anbelangt. Ja, und er wirbt sehr stark dafür, dass wir uns alle auf ein mögliches Krisenszenario vorbereiten. Ja, und da gehört nicht nur die Bundeswehr dazu, sondern da gehören auch die Privathaushalte dazu.
Und was ist damit gemeint? Also wie kann ich mich darauf vorbereiten?
Naja, das beginnt erstmal damit, dass man sich gedanklich damit auseinandersetzt, dass das Leben nicht nur ein Schlaraffenland ist, sondern dass auch tatsächlich ein ernster Fall eintreten könnte. Ja, das beginnt schon mal damit. Und dann gibt es natürlich auch konkrete Schritte, die man tun kann, indem man beispielsweise seinen eigenen Haushalt krisenfester macht oder indem man an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnimmt oder gibt es diverse Möglichkeiten.
Mhm. Neben dem Interview ist ja auch bei euch die Geschichte von Otfried Pustejowski zu lesen. Die ist geprägt, ja, von Flucht, Angst und Verlust, aber auch von Versöhnung. Er musste mit 12 Jahren seine Heimat verlassen. Joachim, erzähl doch mal, nimm uns mal mit in seine Geschichte.
Ja, wir hören ja seit vielen Jahren immer wieder Flüchtlingsgeschichten, Migrationsgeschichten und nun diese Geschichte von Otfried Pustejowski. Mit 12 Jahren hast du gesagt, dieser Mann ist heute über 90. Er hat also eine Fluchtgeschichte zu erzählen, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sich ereignet hat. Er ist ein deutschstämmiger Junge gewesen, der im heutigen Tschechien gewohnt hat. Er war Sudetendeutscher und er hat eben das erlebt, ja, dass er stigmatisiert wurde, dass er ausgegrenzt wurde, schließlich sogar vertrieben wurde mit seiner Familie. Und er ist in Bayern gelandet. Aber es ist nicht dabei geblieben, dass es eine Geschichte von Vertreibung und Hass ist, sondern er hat sich dann Zeit seines Lebens für die Aufarbeitung und für die Versöhnung insbesondere auch zwischen Deutschen und Tschechen eingesetzt. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die dieser Mann eben heute immer noch erzählen kann. Und er hat sie uns erzählt.
Und in beiden Texten, über die wir ja gerade gesprochen haben, geht es auf unterschiedliche Art und Weise um Krieg und Frieden und wie nah das vielleicht auch beieinander liegt. Welche Botschaft, glaubst du, nehmen wir denn daraus oder können wir daraus für unsere Gesellschaft heute mitnehmen?
Naja, es wird ja in letzter Zeit immer wieder gefragt, leben wir eigentlich noch im Frieden oder ist das schon Krieg? Und ja, Fachleute sagen uns, es ist nicht mehr ein eindeutiger Friede, aber es ist auch kein heißer Krieg. Und die aktuelle Situation, die zeigt uns, genau wie auch damals nach dem Zweiten Weltkrieg, es gibt so etwas dazwischen. Es gibt so ein diffuses Leben zwischen Krieg und Frieden. Und das hat, glaube ich, noch nicht jeder verstanden. Und das ist eine Phase, in der ganz wichtig ist, dass man sich positioniert und dass man mithilft, dass die Entwicklung weitergeht in die richtige Richtung, dass es wieder mehr in Richtung Frieden geht und nicht vollends eskaliert. Und das ist heute auch wieder der Fall.
Mhm. Danke, Joachim, für den Einblick in die neue Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Die beiden Geschichten und noch viele andere lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Sie bekommen sie in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising, können es sich ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder digital in unserer Michaelsbund-App lesen. Wir wünschen viel Spaß dabei. In den nächsten Tagen soll ja immer öfter die Sonne rauskommen. Beste Voraussetzung also fürs Radfahren, Wandern oder einfach nur in der Sonne sitzen. Wer noch mehr Anregungen für das Wochenende braucht, hier kommen die Veranstaltungstipps von meinem Kollegen Willi Witte.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Ein Leben mit Behinderung kann ein frohes Leben sein. Das beweist eine Fotoausstellung, die bis Mitte Juni im Kloster Benediktbeuern zu sehen ist. 20 sensible Schwarz-Weiß-Bilder zeigen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Down-Syndrom in ihrem Alltag. Aufgenommen hat sie die aus Kanada stammende Fotografin José Lamar. Sie hat selbst einen Sohn mit Down-Syndrom. Die Fotoausstellung will betroffenen Eltern und ihrem Umfeld versichern, das Leben mit Menschen, die das Down-Syndrom haben, ist bereichernd und bereitet viel Freude. Die Ausstellung kann bis Mitte Juni täglich von 10 bis 18 Uhr im ersten Stock des Meierhofs im Kloster Benediktbeuern besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Der Sturz des Ikarus, der Trojanische Krieg oder die Irrfahrten des Odysseus. Um Geschichten aus dem alten Griechenland geht es am Samstag bei einem Kindertag der staatlichen Antikensammlungen am Münchner Königsplatz. Mädchen und Buben ab 5 Jahren erfahren bei kurzen Führungen Spannendes zu den griechischen Mythen. Anschließend können Sie Ihr Wissen in einem Quiz unter Beweis stellen, bei dem es auch etwas zu gewinnen gibt. An Kreativstationen entwerfen die kleinen Künstler Metallschmuck oder Fabelwesen. Und für eine Stärkung mit Getränken, Kuchen und Brezen ist gesorgt. Der Kindertag der staatlichen Antikensammlungen findet am Samstag von 10 bis 17 Uhr statt. Für Kinder ist der Eintritt frei. Erwachsene zahlen 1 €. Blühende Osterglocken und Tulpen. Es ist Frühling. Hörbar wird diese Jahreszeit am Sonntagabend auch drinnen, und zwar bei einem Konzert in der Kirche St. Stephan in München-Sendling. Veronika Ponzer an der Harfe und Thomas Rothfuss an der Orgel spielen unter anderem den Frühling aus Vivaldis 4 Jahreszeiten, ein Harfenkonzert von Händel und Mozarts Miniaturen aus dem Londoner Notenbuch. Aber auch alpenländische Volksmusik steht auf dem Programm. Birgit Bernhard fängt die Frühlingsstimmung in ihren Texten ein. Am Sonntag um 18 Uhr in St. Stephan in der Zillertalstraße. Der Eintritt zum Frühlingskonzert ist frei. Spenden sind sehr willkommen. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes, entspanntes Wochenende.
Auch im digitalen Zeitalter haben Sie noch einen einzigartigen Reiz. Bilder, Kinder und Jugendbücher. In Bologna sind sie in dieser Woche ein ganz wichtiges Thema, nämlich auf der weltweit bedeutendsten Messe für Kinder- und Jugendbücher. Auf dem Stand des Freistaats Bayern ist auch das katholische Medienhaus St. Michaelsbund vertreten. Denn es betreut zwischen Berchtesgaden und Bamberg über 1000 öffentliche Bibliotheken. Und dort sind besonders Bücher für junge Leser gefragt. Ein Besuch auf der Messe in Bologna.
1500 Aussteller haben sich auf den Weg zur internationalen Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna gemacht und ebenso über 20.000 Besucher, unter ihnen Pädagogen, Autoren, Illustratoren, Literaturwissenschaftler. Und Verlagsvertreter machen dort klar, welche Bedeutung der Kinder- und Jugendbuchmarkt nach wie vor hat.
Ich glaube, dass inzwischen alle verstanden haben, dass wenn wir nicht gute Förderung fürs Kinder- und Jugendbuch machen, dass wir dann auch gar keine Leser entwickeln, keine Leserinnen entwickeln für die Erwachsenenverlage. Also wenn wir einen guten Job machen, dann begleiten wir eben ganz viele Menschen auf dem Weg in die Buchkultur. Und dann werden sie mit 15, 16, 17 eben auch Leserinnen für das Erwachsenenprogramm.
Frank Kühne ist Programmleiter des Carlsen Verlags. Auch wirtschaftlich ist das Kinder- und Jugendbuch ein wichtiger und wachsender Faktor. Lag der Anteil vor einigen Jahren noch bei 9%, so liegt er zurzeit bei etwa 18, so Kühne. Und die Angst vor der digitalen Konkurrenz ist viel geringer geworden.
Dass wir eigentlich seit 2, 3, 4 Jahren schon sagen können, es ist so schon entschieden, dass das Papier, das bedrucktes Papier, in der Medienkonkurrenz langfristig Bestand haben wird. Und nicht aus konservativen Gründen, so nach dem Motto, bleibt doch bei dem, was früher war, sondern weil es substanziell andere Qualitäten hat als der Bewegtbildschirm.
Insbesondere Bilderbücher bieten die Möglichkeit, sie mit der eigenen Fantasie weiterzuentwickeln. Natürlich wären auch digitale Bilderbücher technisch leicht möglich, aber schon Kleinkinder verbinden mit den Endgeräten, dass dort immer etwas zappeln oder sich bewegen muss. Das gedruckte Buch bietet dagegen eine andere Tiefe, die auch die junge Leserschaft zu schätzen weiß. Studien belegen das.
Also die Mehrheit der Kinder braucht das Buch. Braucht die Schmökersituation, möchte sich zurückziehen auf sein Bett, auf die Couch. Und das Haptische des Buchs, das Blättern, das Anschauen der Illustrationen, eben gerade dieses Langsame, das ist einfach ein ganz, ganz anderer Erlebnischarakter, der von Kindern immer noch sehr geschätzt wird.
Diesen besonderen Erlebnischarakter bedient auch Katharina Ebinger und entwickelt ihn ständig weiter. Sie ist Programmleiterin beim Thienemann Verlag. Der bemüht sich, wie viele andere Verlage, Entwicklungen bei Leseanfängern nachzuspüren. Eine davon ist, Kinder den Leseeinstieg durch kurze, konzentrierte Geschichten zu erleichtern, dadurch Erfolgserlebnisse zu vermitteln und Lust auch auf dicke Bücher zu machen. Das zu wissen ist für die Leseförderung und damit auch für die Büchereien wichtig, die der Fachverband St. Michaelsbund berät und begleitet. Darum ist für Landesfachstellenleiterin Claudia Pecher die internationale Kinder- und Jugendbuchmesse ein Pflichttermin, gerade wenn es ums Bilderbuch geht.
Ja, unsere Bibliotheken sind vor allem im ländlichen Raum, sprich in kleineren Gemeinden. Und wir arbeiten viel mit Kindergärten zusammen, die vor allem noch vor Ort sind, bis hin zur Grundschule. Das heißt also, wenn man in einer kleinen Bibliothek gut sortiert sein möchte, dann bedient man vor allem junge Familien, Kindergärten, Grundschulen. Und da ist das Bilderbuch natürlich, spielt eine große Rolle.
Dabei sind Bilder- und Kinderbücher nicht nur für die ersten Leseerlebnisse und das erste Verständnis von Geschichten von größter Bedeutung, sie sind auch emotional wichtig.
Ja, Bilderbücher schaffen natürlich Nähe durch das gemeinsame Betrachten, geben die Möglichkeit, auch so eine Quality Time für Familien zu pflegen. Früher hat man das ganz gern vorm Zu-Bett-Gehen gemacht und ja, es entschleunigt auch ein Stück weit und gibt Familienleben Ruhe.
Doch nicht allein, um auf dem aktuellsten Stand beim Kinder- und Jugendbuch zu bleiben, ist der St. Michaelsbund in Bologna vertreten. Ebenso bietet das weltweit größte Treffen der Branche dem Direktor Stefan S. viele Möglichkeiten, neue Initiativen vorzustellen oder zu entwickeln.
Uns würden Kontakte fehlen und der Buchmesse würde das St. Michaelsbund fehlen, weil wir eben auch ein interessanter Netzwerkpartner sind mit unseren über 1000 Mitgliedsbüchereien, die ungefähr die Hälfte ihres Medienbestandes Kinder- und Jugendbücher haben.
So hat der St. Michaelsbund im vergangenen Jahr seine Initiative Büchereien als Lernorte der Demokratie gestartet, die schon bei den kleinsten Besuchern ansetzt. Daran haben sich auch Verlage, Literatur- und Erziehungswissenschaftler beteiligt und etwa Lesungen von Autoren oder Büchertische unterstützt. Viele Kontakte sind auf der internationalen Kinder- und Jugendbuchmesse entstanden. Aus Bologna, Alois Biel für das MKR. das Kirchenradio.
Die Tischdeko, die passt nicht mehr so ganz zu den neuen Kissen. Oder das Geschirr, das soll auch raus, aber es ist irgendwie auch noch zu gut, um's wegzuwerfen. Kennen Sie das? Dann am kommenden Wochenende ab damit zum Umsonstmarkt und Repair-Café in die Münchner Pfarrei St. Emmeram. Ein Herzensprojekt vom Umweltbeauftragten der Pfarrei, Stefan Giegelberger.
Das ist kurz gesagt ein Flohmarkt auf Spendenbasis. Spende in zweierlei Hinsicht. Wir kriegen die Waren von den Leuten gespendet. Die werden zu uns gebracht. Die Leute, die dann anschließend was mitnehmen, die geben einen kleinen Beitrag als Spende an uns, den wir dann wieder für ökosoziale Zwecke einsetzen.
Sachen abgeben geht am Sonntag von 9.30 Uhr bis 11 Uhr und mit dem Spendenerlös, da wurden schon Bäume gepflanzt oder Photovoltaikanlagen auf Krankenhäusern in der dritten Welt unterstützt. Stefan Giegelberger findet es wichtig, dass eine Pfarrei sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzt. Und das steht ja nicht zuletzt auch in der Bibel.
Deswegen denke ich, ist es auch ein klassischer kirchlicher Auftrag. Das ist der eine Aspekt, aber der zweite eben auch. Ich denke, wir wissen heute alle, dass unser ökologischer Fußabdruck zu groß ist. Wir müssen was tun. Wir brauchen momentan drei Erden, wenn wir einfach so weiterleben, wie wir momentan leben. Und wenn wir das nicht reduzieren, sind die Ressourcen irgendwann aufgebraucht.
Also noch im Keller stöbern, ob da was für den Umsonstmarkt dabei ist. Oder natürlich auch gern zum Stöbern vorbeikommen. Sonntag ab 11.30 Uhr in St. Emmeram in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.